Willkommen zum Podcast zur digitalen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft. In Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt und der Fachschaft Sport sammeln wir vom Team Hochschulsport der Goethe-Universität in diesem Podcast Vorträge, die in der gleichnamigen Vortragsreihe Sport der Wissenschaft entstanden sind.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel unseres Podcasts Sport der Wissenschaft. Mein Name ist Sabrina Liedtke und ich bin als studentische Hilfskraft am Zentrum für Hochschulsport an der Goethe-Universität Frankfurt tätig. Und ich freue mich sehr, Celine Meyer heute zum Podcast zu begrüßen. Ja, unsere heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema sportliche Leistung und Koffein. Also für alle, die jetzt mit einer Tasse Kaffee hier reinhören, aber auch für alle, die gerade keinen Kaffee trinken, wir werden darüber sprechen, wie die Wirkmechanismen von Koffein durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden können. Und dafür haben wir Celine heute an Bord, die ihren Master in Psychologie an der Uni Salzburg absolviert, ursprünglich aber aus Erlensee kommt. Sie ist 25 Jahre jung und wir vom Zentrum für Hochschulsport freuen uns sehr, Sie heute dabei haben zu können. Ja, und damit richte ich meine erste Frage an dich, Celine. Was hat dich motiviert, dieses Thema zu untersuchen?
Ja, also die Idee ist mir eigentlich sehr unwissenschaftlich durch meine eigenen Erfahrungen am Krafttraining gekommen. Also früher habe ich vor jedem Training einen doppelten Espresso getrunken und manchmal zum Beispiel während der Prüfungsphasen, wenn ich eh schon ziemlich unruhig war, war mir irgendwie nicht so danach, mir noch einen Haufen Koffein reinzuhauen. Also habe ich halt ab und zu mal einen normalen Espresso vor dem Training getrunken. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass mir, dass es relativ konsistent, immer wenn ich weniger Kaffee getrunken habe, eine besonders gute Trainingseinheit wurde. Und da habe ich dann angefangen, mich zu fragen, wie das Ganze mit dem Koffein denn überhaupt funktioniert und Studien dazu gelesen. Und war dann danach auch nicht wirklich schlauer. Warum, werde ich dann eh noch gleich auflösen. Aber jedenfalls ist mir dann eine Idee gekommen. Und dazu gab es aber noch keine konkreten Studien. Und bevor man mich jetzt für verrückt erklärt, muss ich noch dazu sagen, dass ich mein Studium abgöttisch geliebt habe und wirklich empirisches Arbeiten unglaublich toll finde. Aber ja, ich dachte mir, ich frage dann einfach einen Prof an meiner Uni, ob ich in meiner Masterarbeit für diese Fragestellung, die ich da hatte, eine eigene Studie machen kann. Und so kam es dann dazu, dass ich die Effekte von Koffein auf die Leistung ziemlich detailliert untersucht habe. Ja, also warum war meine Recherche zum Thema so erfolglos? Im Sportkontext sind 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht die generellen Supplementierungsempfehlungen für das Doping mit Koffein. Das entspricht so 2 bis 4 Tassen Kaffee. Und diese Angaben sind offensichtlich sehr, sehr vage. Und für kognitive Leistungen gibt es unter den ForscherInnen noch weniger Einigkeit über die richtige Dosis. Und der Grund für diese vagen Empfehlungen ist die hohe interindividuelle Varianz in der Reaktion auf Koffein. Das heißt, manche reagieren schlecht drauf, manche gut, manche gar nicht, wodurch die Studien meistens keine eindeutigen Ergebnisse finden. Um herauszufinden, warum die Leute so unterschiedlich auf Koffein reagieren, wird auch schon nach Einflussfaktoren auf den Wirkmechanismus von Koffein gesucht. Und einige Faktoren, wie zum Beispiel Geschlecht und Trainingsstatus, hat geforscht, aber manche eben noch nicht. Und einen davon habe ich jetzt eben untersucht. Aber damit man versteht, warum ich jetzt genau diesen Faktor ausgesucht habe, muss ich erstmal einen kurzen Überblick zur bisherigen Koffeinforschung geben. Also insgesamt finden Studien positive Effekte, aber es zeichnet sich eine Dosisabhängigkeit ab. Niedrige Koffeindosen führen eher zu einer Leistungssteigerung, während höhere Dosen keine positiven oder sogar negative Effekte bewirken. Im Sport liegt diese kritische Dosis bei 9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei kognitiven Aufgaben bei ca. 5. Koffein wirkt wahrscheinlich als Adenosin-Antagonist auf Leistungsaspekte. Adenosin dient unter anderem der Regulation von Wach- und Schlafzuständen, indem es die Ausschüttung von aktivierenden Neurotransmittern wie zum Beispiel Dopamin und Noradrenalin hemmt. Und als Antagonist wirkt eben Koffein dem entgegen. Also die Neurotransmitter werden weiter ausgeschüttet und wir bleiben in einem allgemeinen Erregungszustand. Die Annahme, dass ein Anstieg der Erregung die Effekte von Koffein auf die Leistung vermittelt, wird durch die Daten von Studien zum Zusammenhang zwischen Leistung und Erregung unterstützt. Und zwar, wenn man sich jetzt zwei Diagramme vorstellt mit der Leistung auf der Y-Achse und einmal Koffein und einmal Erregungszustand auf der X-Achse, dann hat die Kurve in beiden Diagrammen die Form von einem Tor, durch das man durchgehen kann. Also mit steigender Koffeindosis bzw. Erregungszustand steigt die Leistung immer an bis zu einem bestimmten Punkt, wo dann das Optimum wäre. Und wenn Koffeindosis oder Erregungszustand noch weiter ansteigen, fällt die Leistung auf einmal wieder. Aber was die Studien zu Erregung und Leistung auch beobachtet haben, ist, dass tendenziell das optimale Erregungslevel mit höheren kognitiven Anforderungen sinkt, weil bei einfachen Aufgaben wie zum Beispiel Gewohnheiten eher ein positiv-linearer Zusammenhang beobachtet wurde. Also in dem Bereich, in dem die Erregung gemessen wurde, stieg die Leistung immer mit der Erregung zusammen an. Nur bei schwierigen Aufgaben gibt es dann irgendwann diesen Kipppunkt. Also eine Sache, von der die optimale Koffeindosis schon mal abhängen könnte, ist die Aufgabenschwierigkeit, weil Koffein wirkt sich ja anscheinend auf den Erregungszustand aus. Und sonst macht es auch Sinn, nach Faktoren zu suchen, die das individuelle Erregungsniveau beeinflussen. Studien an Patienten mit Angststörungen zum Beispiel weisen auf eine Hyperaktivität des autonomen Nervensystems dieser Patienten hin. Das heißt, ihr Erregungsniveau ist konstant höher als das von gesunden Personen. Und es gibt leider keine Studien zu subklinischer Ängstlichkeit, weil gesunde Personen sind ja auch nicht immer entspannt und furchtlos. Aber man könnte schon vermuten, dass Ängstlichkeit als Persönlichkeitseigenschaft die physiologische Grunderregung beeinflussen könnte. Eben in einem geringeren Ausmaß dann als bei Angststörungen. Daraus entstand dann die zentrale Hypothese meiner Studie. Ich habe angenommen, dass Personen mit höher ausgeprägter Eigenschaftsängstlichkeit eine höhere Grunderregung haben und dadurch eine niedrigere Koffeindosis brauchen, um das optimale Erregungsniveau zur maximalen Leistungserbringung zu erreichen. Und zusätzlich, weil das optimale Erregungsniveau bei einfachen Aufgaben ja ziemlich weit oben zu liegen scheint, habe ich angenommen, dass die Hypothese nur bei schwierigeren Aufgaben zutrifft und Personen bei einfachen Aufgaben unabhängig von ihrer Ängstlichkeitsausprägung konstant von einer höheren Koffeindosis profitieren. Also nochmal, ich weiß, das ist ziemlich verwirrend. Bei einfachen Aufgaben sollte bei allen Personen eine höhere Koffeindosis zu einer besseren Leistung führen, unabhängig von der individuellen Ängstlichkeit. Und bei komplexeren Aufgaben sollte die Leistungssteigerung bei Personen mit höher ausgeprägter Ängstlichkeit schon bei einer niedrigeren Koffeindosis ausbleiben als bei Personen mit niedrig ausgeprägter Ängstlichkeit. Es gab dann auch noch eine Hypothese zur sogenannten somatischen Komponente von Angst, aber auf die gehe ich jetzt nicht mehr weiter ein, das würde den Rahmen dann komplett sprengen. Also ich habe für diese Untersuchung dann ein Versuchsdesign entwickelt, in dem die ProbandInnen an drei Terminen ins Testlabor kamen und an diesen drei Terminen in zufälliger Reihenfolge einmal kein Koffein bekamen, einmal eine niedrige Dosis von 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und einmal eine moderate Dosis von 6 Milligramm pro Kilogramm, immer in Form von standardisiertem Kaffee. Die hohe Dosis ging leider nicht aus ethischen Gründen und den Probanden wurde natürlich auch nie gesagt, welche Dosis sie jetzt gerade bekommen haben. Das Koffein hat dann 40 Minuten Zeit zum Wirken bekommen und dann mussten 4 Leistungstests absolviert werden. Und zwar ein leichter Aufmerksamkeitstest, in dem einfach die Schnelligkeit gemessen wurde, mit der auf einen Reiz reagiert wird. Und eine komplexere Version von diesem Test, in der mehrere Reize gleichzeitig überwacht werden mussten. Dann eine leichte Sportübung, da habe ich Liegestütz ausgewählt und Bankdrücken als komplexere Übung. Und an einem zusätzlichen Tag wurde dann auch noch die allgemeine Erregung gemessen. Das habe ich genauso gemacht wie die Studien mit den Angstpatienten über die Messung des Alpha-Amylase-Levels im Speichel. Alpha-Amylase ist ein Enzym, das als Indikator für die Aktivität des autonomen Nervensystems dient. Ja, die Datenerhebung fand zwischen März und Mai 2021 statt. Da wurde in Österreich gerade wieder ein neuer Lockdown veranlasst. Also es war ein echter Kampf und am Ende hatte ich leider gerade mal 14 Probanden. Davon waren nur 3 weiblich und die Kriterien für die Teilnahme waren auch kaum erfüllt. Es hatten zum Beispiel 4 Leute gar keine Erfahrung im Krafttraining. Deswegen sind die Ergebnisse meiner Studie auch ziemlich nichtssagend. Ich erwähne sie jetzt trotzdem kurz, aber ich will gleich darauf hinweisen, dass man das wegen der Stichprobenqualität und auch wegen der methodischen Qualität der Studie nicht wirklich ernst nehmen kann und die Theorie hinter dem Ganzen mit dem Versuchsdesign eher als Denkanstoß zum Reflektieren über das eigene Koffeinkonsumverhalten dienen sollte. Also die Daten haben tatsächlich gezeigt, dass Personen mit höher ausgeprägter Ängstlichkeit einen signifikant höheren Grunderregungszustand hatten. In den Sporttests zeigte sich der erwartete Einfluss der Aufgabenkomplexität auf die Koffeineffekte nicht statistisch signifikant, aber mit moderater Effektstärke. Das heißt, die Unterschiede haben schon praktische Relevanz. Im Liegestütz stieg die Leistung mit steigender Koffein kontinuierlich an. Im Bankdrücken dagegen unterschied sich die Leistung bei der moderaten Dosis nicht mehr von der Leistung bei der niedrigen Dosis. Bei den Aufmerksamkeitstests stieg bei beiden Komplexitätsleveln die Leistung bei der niedrigeren Koffeindosis an und sank bei der moderaten Dosis unter das Ausgangsniveau. Also anscheinend war die einfache kognitive Aufgabe schon so schwierig, dass das optimale Erregungsniveau relativ weit unten lag, was aber ja auch Sinn macht, wenn man sich die bisherige Forschung anschaut, wo ja, wie gesagt, nur bis ca. 5 Milligramm pro Kilogramm Koffein positive Effekte zeigen. Ängstlichkeit zeigte aber gar keinen systematischen Einfluss auf die Effekte von Koffein auf die Leistung. Es gab zwar alle möglichen Kurvenverläufe, also manche profitierten konstant von höheren Dosen, andere zeigten ohne Koffein die beste Leistung, aber gleiche Kurvenverläufe clusterten sich nicht irgendwo auf der Ängstlichkeitsskala. Es zeichnete sich eher ab, dass generell die Reaktion auf Koffein bei den Probandinnen mit höher ausgeprägter Ängstlichkeit mehr Variation zeigten. Also die Daten unterstützen soweit die Dosisabhängigkeit der Effekte von Koffein auf Leistung. Und eine neue Erkenntnis ist, dass die optimale Dosis mit steigender Aufgabenkomplexität sinken könnte. Wie ängstlich man tendenziell ist, scheint dabei keine Rolle zu spielen. Aber wie gesagt, die Ergebnisse sind auf gar keinen Fall bestandsfähig und ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach Zufall. Die Warenzusammenhänge könnten wirklich ganz, ganz anders aussehen. Aber auch in der Literatur wurde von ganz vielen ForscherInnen auf die Abhängigkeit der Koffeineffekte vom Erregungszustand hingewiesen. Also ich würde diese Studie mit ihrer Theorie und dem Versuchsdesign als Inspiration für Selbstexperimente nehmen. Ja, ich glaube, einige haben jetzt eh schon beim Zuhören gemerkt, dass es für sie bisher vielleicht sogar kontraproduktiv war, vor einer schwierigen Prüfung 2 Tassen Kaffee zu trinken. Koffein ist halt nicht gleich Koffein und ich finde, es lohnt sich, sich mit der Thematik mal eine Weile auseinanderzusetzen, weil wir ja doch fast alle mehr oder weniger regelmäßig Koffein konsumieren.
Ja, vielen Dank, liebe Celine, für den spannenden Vortrag. Genau, es haben sich jetzt auch ein paar Fragen ja, mir gebildet sozusagen. Und ich will mal gerade auf die Leistung eingehen im Sport. Und zwar hast du gemeint, dass Bankdrücken und Liegestütze sozusagen bei dir in der Studie absolviert wurden. Und deshalb ist sozusagen die Frage erstmal im Raum, ja, warum ist Bankdrücken denn schwieriger als eine Liegestütze? Vielleicht kann man das kurz ja, erläutern.
Bankdrücken ist einmal durch die offene statt geschlossene kinetische Kette schwieriger, also die Bewegung ist einfach instabiler und sie ist vor allem kognitiv anspruchsvoller, weil im Powerlifting ja bestimmte offizielle Regeln gelten, zum Beispiel, dass die Füße am Boden bleiben müssen, man muss auf die Signale zum Absenken und Drücken warten, die Hantel darf beim Hochdrücken nicht zwischendurch absenken. Und so weiter. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass im Kontext der Studie Liegestütz auch nicht wirklich einfach war. Die Bewegung muss ja auch irgendwie standardisiert werden. Und ich habe da ein Metronom mitlaufen lassen, in dessen Rhythmus die Bewegung ausgeführt werden sollte, damit eine Person an allen Terminen halt gleich lange in dieser anstrengenden Position des Liegestütz bleibt. Da haben wir dann aber bestimmt 70% der ProbandInnen das Feedback gegeben, dass es für sie sehr schwierig war, nebenbei immer auf das Metronom zu achten. Also bei uns war wahrscheinlich nicht wirklich Liegestütz einfacher als Bankdrücken, aber eigentlich sollte es schon sein.
Okay, Und du hast jetzt gesagt, dass eigentlich deine Studie praktisch nicht ernst genommen werden kann durch die geringe Anzahl der ProbandInnen. Und deshalb wäre jetzt die Frage, oder du hast gesagt, dass es Unterschiede im Leistungsniveau gab. Wusstest du, dass das irgendwie auf dich zukommt, oder war das praktisch in den Ein- oder Ausschlusskriterien eigentlich gegeben, aber konnte nicht so berücksichtigt werden, weil du dann noch weniger ProbandInnen gehabt hättest?
Ja, ich habe es schon erwartet, dass nicht jeder professionell, also eigentlich war das Kriterium zum Teilnehmen, dass man Erfahrung im professionellen Powerlifting haben muss, damit man auch diese Regeln zum Bankdrücken schon verinnerlicht hat. Es war mir aber schon klar, dass ich da jetzt nicht wirklich welche finden werde, die da professionell tätig sind. Deswegen habe ich mich auf Erfahrung im Krafttraining, im Bankdrücken speziell fokussiert. Und das war dann durch Corona, ich weiß nicht, ob es durch Corona war oder auch so gewesen wäre, aber ja, das hatten sehr wenige wirklich, wirklich Erfahrung im Bankdrücken, und das habe ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Das hat mich schon überrascht.
Und glaubst du, wenn du jetzt viel mehr ProbandInnen gehabt hättest, wären die Studienergebnisse ähnlich gewesen? Also einfach auch auf der Grundlage von anderen bisher erforschten Studien, die ähnliche, zum Beispiel auch Bankdrücken oder Liegestütze untersucht haben?
Ja, also in bisherigen Studien war es so, dass 3 bis 6 Milligramm positive Effekte erzeugt haben. Bei mir war es ja so, dass ab 6 Milligramm keine Verbesserung mehr aufgetreten ist. Ich glaube aber, dass bei mehr Probanden es immer noch so gewesen wäre. Also jetzt ist es ja wahrscheinlich eh, also man kann nicht wirklich sagen, ob es jetzt Zufall war oder wirklich so war. Aber ich glaube, bei mehr Probanden kann man dann auch sagen, dass es nicht durch Zufall zu denselben Ergebnissen gekommen wäre, weil bisher keine Studie sich an diesen Regeln zum Powerlifting orientiert hat. Also es wurde einfach nur die Kraft beim Bankdrücken gemessen, ohne diese kognitive Komponente. Deswegen ja, kann man das nicht wirklich vergleichen. Und ich glaube, bei mir würde dann bei einer geringeren Dosis bereits dieser Leistungsabfall auftreten, wegen der kognitiven Komponente.
Und wie wurden dann sozusagen diese Sporttests oder die Leistung des Sporttests erhoben? Gab es da eine Anzahl an Wiederholungen? War das festgelegt?
Ja, also es gab Regeln der Ausführung, die habe ich ja eh schon ein bisschen angedeutet. Und da wurde dann die Anzahl an insgesamt korrekt ausgeführten Wiederholungen gezählt. Also wenn zum Beispiel die Füße beim Bankdrücken in einer Wiederholung den Boden verlassen haben, aber bei der nächsten Wiederholung wieder dort geblieben sind, dann hat die nächste Wiederholung wieder gezählt.
Ah, okay. Und ist es bei anderen Studien ähnlich getestet wurde, dass man da sozusagen einen Vergleich zwischen den Studien ziehen könnte?
Okay. Also bei Studien, bei den anderen Studien wurde das meistens mit Kraftwerten gemessen. Also da wurde ein Maximalkrafttest gemacht. Das konnte ich leider nicht machen, aus ethischen Gründen. Es war zu gefährlich. Deswegen musste ich halt schauen, wie lange sie brauchen, bis sie komplett erschöpft sind. Bei einem bestimmten Gewicht, dass die für mindestens 8 Wiederholungen drücken können. Aber ich glaube, was manche Studien auch gemacht haben, aber nur wenige, dass die Geschwindigkeit messen auch eine bessere Methode wäre. Vielleicht sogar besser als oder in Kombination mit einem Maximalkrafttest sehr gut, weil ja, je nachdem, wie fortgeschritten man jetzt mit dem Training ist, wird es ja immer schwieriger, eine Verbesserung zu erreichen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Footballspieler betrachtet, die machen ja auch schweres Krafttraining, aber in Bezug auf das Endergebnis, also die Leistung im Spiel, wäre ja schon eine wertvolle Leistungssteigerung, wenn das Gewicht beim Bankdrücken einfach mit einer höheren Geschwindigkeit bewegt wird, auch wenn die Anzahl an Wiederholungen gleich bleibt. Also Variablen wie die Power der Bewegungsausführung wären viel genauer, um die sportliche Leistung zu messen, als die Wiederholungszahl oder einfach nur Kraftwerte.
Und wenn du jetzt, oder praktisch, wenn man jetzt andere Sportarten betrachten würde, gibt es da bisher auch Unterschiede in den Auswirkungen, wenn man überlegt, dass vielleicht beim Ausdauersport oder ja, beim Kraftsport oder anderen, also sozusagen diese Unterschiede, gibt es da bisher auch was, wo man sagen kann, ja, das kann man signifikant herausstellen?
Ja, also beim Ausdauersport ist es generell so, dass Koffein positivere Effekte zeigte als bei zum Beispiel Kraftsport oder Fußball, einfach weil es einfacher zu messen ist. Also zum Beispiel beim Radfahren, da schaust du nicht, wie lang hält jemand durch oder wie schnell fährt er. Das kann man ziemlich gut objektiv messen. Und ja, da ist es so, dass Koffein durchaus einfacher anzuwenden ist als im Kraftsport.
Und auf welche Auswirkungen oder welche Parameter würde man dann da untersuchen? Oder welchen Einfluss hat praktisch Koffein dann dahingehend? Weil ich würde jetzt sagen, dass ja, sobald man dann Koffein trinkt, ja auch der Blutdruck oder beziehungsweise der Puls schneller wird. Es ist dann sozusagen der Einfluss, der die positiven Leistungseffekt bringt.
Ja, also Blutdruck ist ja sozusagen ein Indikator für die Erregung. Und das wird dann auch oft mit erhoben, um das halt zu kontrollieren, ob das wirklich darüber die Effekte erzielt. Beim Ausdauersport glaube ich, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass da noch andere Mechanismen dazukommen. Also es gibt auch andere Theorien zur Wirkung von Koffein, zum Beispiel Fettoxidation und so weiter. Also da wurde halt noch keine der Theorien wirklich empirisch bestätigt. Deswegen, ja, es ist alles noch ein bisschen unklar, wie das bei Aufgaben ist, die nicht nur über Aufmerksamkeit eine Leistungssteigerung oder über Erregung eine Leistungssteigerung erzielen.
Genau, jetzt nochmal eine Frage, vielleicht auch in Bezug auf Koffein generell. Koffein kann man ja sowohl auch vom Kaffee konsumieren, als jetzt auch von schwarzem Tee oder grünem Tee. Und mir hat sich jetzt zum Beispiel gerade die Frage gestellt, ob du jetzt, ich weiß jetzt nicht, ist jetzt nicht dein Spezialgebiet, aber vielleicht hast du da ja eine kleine Erkenntnis dazu, dass es ja auch Tein ist, kann man sozusagen mit Koffein gleichsetzen.
Ja, tatsächlich auch Booster fürs Training, bei denen Koffein mit Theanin kombiniert wird. Und das ist eben die Form, in der Koffein im Tee vorkommt. Da wird halt angenommen, dadurch, dass Theanin das so ein bisschen, dass man dann nicht dieses Hibbelige hat, sondern einfach einen ruhigeren Fokus hat und der ein bisschen langsamer ansteigt, dass sich da dann die Leistung besser verbessern lässt. Ja, wissenschaftlich ist es halt schwierig zu untersuchen, weil man es nicht wirklich auseinanderhalten kann und die Wirkung von den verschiedenen Stoffen separat untersuchen kann. Es wurden auch schon Energy Drinks und Koffein in Zuckerlösungen, also kombiniert mit Zucker, untersucht. Und ja, also die haben dann auch positive Effekte von Koffein, aber dann nicht untersucht, wie die Effekte mit diesen zusätzlichen Stoffen ohne Koffein wären. Also man weiß nur, dass Koffein mit diesen anderen Stoffen positive Effekte erzielt hat, aber nicht, ob Koffein alleine dieselben Effekte in dieser Studie erzielt hätten und wie die Effekte gewesen wären in dieser Studie, wenn nur diese anderen Stoffe verabreicht worden wären, und nicht Koffein. Ja, deswegen ist es schwierig zu sagen, wie sich die Effekte von verschiedenen Koffeinformen oder Vorkommnissen von Koffein unterscheiden, weil es einfach wissenschaftlich noch nicht untersucht wurde.
Genau, ansonsten hätte ich jetzt noch kurz die Frage, und zwar, welche anderen Einflussfaktoren sozusagen auf die Wirkung von Koffein schon untersucht wurden. Wir haben da jetzt genau auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber kannst du da noch andere nennen?
Ja, also ich habe ja schon erwähnt, natürlich erstmal Geschlecht. Da ist es so, dass die Effekte von Koffein bei Männern einfach robuster nachgewiesen sind als bei Frauen. Das heißt, die Ergebnisse sind eindeutiger, was aber hauptsächlich daran liegt, dass einfach wenige Studien an Frauen durchgeführt werden, beziehungsweise weibliche Personen meistens ausgeschlossen werden, weil sie durch ihren Zyklus schwieriger zu untersuchen sind. Es könnte schon Geschlechtsunterschiede geben, weil Männer eventuell Koffein schneller verstoffwechseln und bei Frauen müsste die Verstoffwechselung auch noch zwischen den Zyklusphasen variieren, weil es wird angenommen, dass Östrogen die Koffeinverstoffwechselung unterdrückt. Aber keine von diesen Annahmen konnte bisher in den Studien, die durchgeführt wurden, nachgewiesen werden. Dann im Sportkontext Trainingsstatus, auch wieder keine eindeutigen Ergebnisse. Bei manchen Sportarten hat Koffein wohl positivere Effekte, wenn schon mehr Trainingserfahrung da ist. Aber auch hier sind die Stichproben mit untrainierten AthletInnen zu klein, um wirklich eine Aussage zu treffen. Es könnte aber wohl sein, dass trainierte Personen einfach einen quasi besser reagierenden Körper haben oder dass ihre mentale Disziplin weiter fortgeschritten ist, also sie überhaupt erst so hart trainieren, dass Koffein einen sichtbaren Effekt auf die Leistung zeigen würde. Oder die Leistung ist einfach stabiler, also nicht so arg von der Tagesform abhängig. Das sind so die Annahmen, die in der Literatur rumschwirren, aber ja, wirklich was wissen tut man noch nicht. Koffeinentzug wurde sich auch angesehen und da scheint relativ eindeutig kein Einfluss vorzuliegen. Also Koffeinentzug scheint nicht wirklich einen Effekt zu haben, weil es ein bisschen länger als ein paar Tage dauert, bis sich die Rezeptoren wieder anpassen, also die Koffeinintoleranz zurückgebildet wird.
Okay, spannend. Jetzt nochmal eine Studie durchführen könntest oder nochmal was untersuchen würdest, würdest du in die gleiche Richtung untersuchen, nochmal das intensiver oder auch noch eine ganz andere, einen ganz anderen Einflussfaktor? Also was würde dich da auch noch interessieren, weiterhin zu untersuchen?
Ja, also ich glaube, die Ängstlichkeit würde mich weiter sehr interessieren, einfach weil man da mehr ein physiologisches Fundament hat. Also man hat einfach diesen Erregungsteil, was man halt einfach gut messen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, also es gibt auch als Persönlichkeitseigenschaft Frustration, das kann man auch als Einflussfaktor nehmen. Also mich würde weiterhin schon die Ängstlichkeit interessieren. Und ich würde mich auch weiterhin nach dieser Erregungshypothese ausrichten. Aber ich glaube, es müssten viel mehr Faktoren noch mit einbezogen oder kontrolliert werden. Also zum Beispiel halt nur männliche Teilnehmer oder nur trainierte Personen. Ja, das würde ich sowieso machen, dass man nur trainierte Personen untersucht, einfach wegen diesem Anspruch von den komplexen Sportübungen. Aber ja, ich würde da viel mehr Faktoren noch mit einbringen und vielleicht auch in Bezug auf die Ängstlichkeit. Also sie kann ja trotzdem, hat man ja gesehen auch in der Studie von mir, dass sie auch andere Einflüsse ausüben kann. Also nicht wirklich über diese Erregung, sondern vielleicht, dass Leute, die ängstlicher sind, eine geringere Selbstwirksamkeit haben, dass es sich darüber auf die Leistung oder die Koffeinwirkung auswirkt, dass man da halt diese Variable noch dazu mit erheben muss, falls dann wieder solche komischen Ergebnisse rauskommt, dass man schauen kann, welche Wirkungspfade es da vielleicht noch gibt.
Um die Ängstlichkeit zu messen, was gibt es denn da für ja, Dimensionen, die man eigentlich jetzt zum Beispiel anhand von Fragebogen oder halt anderen Messmethoden sozusagen erhebt? Also was kann man denn sozusagen an der Ängstlichkeit messen in der Wissenschaft?
Ja, also es gibt ganz verschiedene Methoden. Also es gibt auch objektivere Methoden, wo man dann körperliche Maße nimmt, wie halt jetzt zum Beispiel, was ich gemacht habe, die Alpha-Amylase. Aber meistens nimmt man eben Fragebögen und da gibt es ganz generelle, so Screening-Fragebögen, die eben verwendet werden, wenn man schauen will, ob es da eine Andeutung von einer Angststörung gibt. Die messen einfach Ängstlichkeit ganz allgemein. Dann gibt es auch viele Fragebögen, die zwischen der Ängstlichkeit als Eigenschaft und der Zustandsängstlichkeit unterscheiden. Also man kann ja auch nur in ganz bestimmten Situationen aufgrund der Situation dann ängstlich sein, obwohl man eigentlich nicht ängstlich ist. Und dann gibt es noch Unterscheidungen zwischen kognitiver und somatischer Ängstlichkeit. Das habe ich in meiner Studie für diese andere Hypothese, die ich jetzt nicht wirklich erwähnt habe, dafür auch gebraucht. Und dann gibt es auch noch Fragebögen, die sich auf bestimmte Arten von Ängstlichkeit spezialisieren, also zum Beispiel auch Phobien, dass man bei bestimmten Objekten nur Angst hat oder eben, was ich auch verwendet habe, ein Wettkampf, oder einen Wettkampf- oder leistungsbasierten Ängstlichkeitsfragebogen, also dass man jetzt zum Beispiel in Bezug auf Leistungserbringung ängstlich ist. Da macht es auch Sinn, entweder viele verschiedene Fragebögen zu nehmen, die verschiedene Formen von Ängstlichkeit messen, oder eben sich allgemein zu halten, dass man so einen Screening-Fragebogen nimmt.
Und du hast jetzt gesagt, dass du für einen wettkampfbezogenen Angstfragebogen genutzt hast. Kannst du oder hast du vielleicht noch gerade im Kopf, was da für Beispielfragen genutzt wurden? Einfach damit man Übersicht hat oder eine Vorstellung davon, was das für Fragen sein können.
Mhm. Ich habe das Wettkampfangstinventar genommen. Das ist ein Fragebogen für den Sportkontext und ich habe ja auch zum einen kognitive und ich habe ja auch kognitive Leistungen erhoben, deswegen musste ich die Fragen aus diesem Fragebogen anpassen. Aber ein Beispiel aus diesen angepassten Fragen wäre jetzt eben eine körperlich spürbare Aufgeregtheit vor Leistungserbringungen empfinde ich für gewöhnlich eher als und dann ist so eine Skala, wo man ankreuzen kann von leistungshemmend bis leistungsfördernd. Das wäre jetzt eben zum Beispiel eine Frage zur somatischen Komponente von Ängstlichkeit. Also inwiefern man diese Angst körperlich spürt.
Und inwiefern hast du den dann sozusagen angepasst, den Test?
Ich habe dann einfach diesen Wettkampfaspekt rausgenommen.
Ah, okay.
Weil ja, es ging ja bei mir nicht um Wettkampf, sondern generell um Leistung.
Okay. Ja, wir haben ja jetzt super viel verschiedene Einflussfaktoren von dir gehört, Celine, die du vorgestellt hast. Und genau, generell merkt man ja, wie interindividuell das dann auf Personen und auch auf die Menge von Koffein dann eigentlich sozusagen sich auswirkt. Also gar nicht so sehr in eine Richtung betreffen, sondern ziemlich heterogen. Genau, und deshalb wäre jetzt praktisch noch zum Ende hin die Frage, was können eigentlich ZuhörerInnen jetzt von heute mitnehmen aus den ganzen Erkenntnissen?
Also wir haben jetzt schon mal ein Beispiel Design eines Selbstexperiments kennengelernt, also verschiedene Aufgabenschwierigkeiten, verschiedene Dosen in verschiedenen Kombinationen. Und ich würde den Zuschauern raten, spürt einfach mal eure eigene Wachheit und wie sie sich auch ohne Koffein, zum Beispiel durch Wut, Prüfungssituationen oder nach einer Mahlzeit verändert und bei welchen Aktivitäten euch diese Wachheit gut tut bzw. behindert. Bei mir ist zum Beispiel bei stumpfem Cardiotraining die volle Koffeindröhnung angesagt, weil ich da diese Hummeln im Hintern einfach gut gebrauchen kann. Aber vor dem Krafttraining mit schweren Übungen, wo ich viel Konzentration brauche, geht mittlerweile maximal eine halbe Tasse Kaffee. Und ganz wichtig ist auch, dass Aufgabenschwierigkeit subjektiv zu bewerten ist. Also auch wenn die Gesellschaft vielleicht einen Podcast zu hören als einfache Aufgabe wertet, das ist für manche, zum Beispiel Menschen mit ADHS, eine riesige Anforderung, mit der Aufmerksamkeit konstant dabei zu bleiben. Also ich würde es jetzt auf keinen Fall verurteilen, sondern damit deutlich machen, dass auch Podcast hören eine anspruchsvolle Aufgabe sein kann. Oder Autofahren, das läuft für erfahrene Leute auch fast automatisch ab, aber für manche ist es selbst nach vielen Jahren noch sehr anstrengend, weil ja doch sehr viele Informationskanäle gleichzeitig überwacht werden müssen. Also jeder muss diese Zuordnung auf der Komplexitätsskala für sich selbst zugeschnitten vornehmen. Das ist super individuell. Und basierend auf dem, was ich jetzt vorgestellt habe, wie man da vorgehen kann, würde ich eben einfach je nach Person schwierige, einfache, was dazwischen Aufgaben nehmen. Und bei diesen einzelnen Aufgaben verschiedene Dosen Koffein ausprobieren oder auch darauf achten, hat man davor jetzt, ist man gerade in nicht so guter Stimmung, hat man Streit mit irgendjemandem, ist man eh schon aufgewühlt und das alles ein bisschen in Beziehung zueinander setzen, um das dadurch zu probieren.
Okay, vielen Dank, Celine, für die tolle Übersicht über dieses komplexe Thema und auch für die Empfehlungen. Ja, wir hoffen, ihr könnt einiges mitnehmen für euch und auch, wenn man auch zum Nachdenken angeregt wird, soll das ein tolles Ziel sein. Also vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an dich, Celine, für den Podcast. Und damit wünsche ich allen einen wunderschönen Tag.